Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem schönen Geburtstagsgruß vorab. Nächste Woche, zwar erst, zündet die literarische Welt wieder Kerzen an für Rainer Maria Rilke. Vor 150 Jahren wurde er geboren. Wir gratulieren aber schon mal mit einem Bilderbuch, das die Zeichnerin und Autorin Melanie Garanin geschaffen hat. Mein Freund Rilke heißt ihre sehr persönliche Graphic Novel, ja. Und über diese, ihre Freundschaft zum großen Dichter, wird uns Melanie Garanin gleich erzählen. Sie ist unser erster Gast in dieser Lesart-Woche. Herzlich willkommen allerseits. In diesem Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal Rainer Maria Rilke, einer unserer größten und immer noch so populären Dichter. Nächste Woche, am 4. Dezember, ist das genaue Datum und klar sind schon viele, viele extra Jubiläums-Rilke-Bücher und Schriften erschienen. Man kann ihn als Gärtner entdecken, als Tierliebhaber, als Zeichner oder auf die ganz persönliche und fantasievolle Weise, die uns in der Lesart-Redaktion besonders gefallen hat, in der neuen Graphic Novel von Melanie Garanin. Sie ist eine arrivierte Illustratorin, Comiczeichnerin, Autorin, in mehrere Sprachen übersetzt. Mein Freund Rilke, so heißt ihre neueste Tat und das ist wirklich wörtlich zu verstehen. Guten Morgen, willkommen in Deutschlandfunk Kultur, Melanie Garanin.
Guten Morgen.
Am Anfang ihres Buches lernen wir ihre Hauptfigur Ellen kennen. Das ist eine Journalistin, so in mittleren Jahren, eine Frau, die ja gerade vieles in ihrem Leben hinterfragt. Und man muss schon sagen, sie ist zu Beginn eigentlich weit weg davon, Rilke als ihren Freund zu betrachten, wie es im Titel heißt. Eher so im Gegenteil, meiner ist er ja nicht so, heißt es, Trauerkartenbeschrifter. Was war denn ihr erster Berührungspunkt mit dem Dichter?
Einfach gesagt, mein erster Berührungspunkt war er als Trauerkartenbeschrifter, also so habe ich ihn kennengelernt. In der Trauer war er mir ein sehr guter Tröster und Begleiter. So, ich hatte ein rotes Buch, in dem ich immer wieder geblättert habe und was mir so, ja.
Sie haben einen furchtbaren Schicksalsschlag erlitten, Ihr kleiner Sohn ist gestorben.
Ja, genau. Also mein Sohn Nils ist gestorben 2015. Und darüber geht auch meine erste Graphic Novel Nils, wegen der ich auch, glaube ich, schon mal hier war. Und in der mein Freund Rilke auch schon erscheint auf einer Doppelseite.
Jetzt ist aber Ihr Rilke überhaupt kein schwermütiger Geist in Ihrer Graphic Novel, sondern ein ziemlicher Charmeur, der Ellen schon bei der ersten Begegnung in seinen Bann zieht. Wie kam Sie denn auf diese Idee, auch Rilke in unsere Zeit zu versetzen? Das ist die erste Pointe, in unserer Gegenwart auftauchen zu lassen. Ja, und dann sogar eine Love Story um ihn herum zu stricken.
Die Zeit vergeht ja irgendwie so und ich hatte Rilke in meinem Hinterkopf, weil er mich immer auch weiter begleitet hat, jetzt nicht nur in der Trauer, sondern auch darüber hinaus in anderen Lebenslagen. Ich habe ihn halt auch als lustigen und humorvollen Dichter entdeckt für mich und ich wollte als neues Buch oder als neues großes Comicprojekt war meine Idee eine Liebesgeschichte zu zeichnen und zu schreiben, also eine richtige Romanze, eine richtige Schmonzette. Und irgendwann gab es so diesen einen Tag, wo ich wusste oder wo ich gedacht habe, so, es wäre ja witzig, wenn sich meine Hauptprotagonistin, die jetzt so eine mittelalte Frau sein sollte, wenn die sich in Rilke verliebt. Das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, dann nehme ich Rilke damit rein. Und dann habe ich alles, das habe ich sogar aufgeschrieben, alles in einem Buch verbunden, was ich immer machen wollte.
Weil Sie gerade Sponzette sagen, Frau Garanin. Ich meine, die erste Begegnung der beiden, die könnte auch aus einer dieser erfolgreichen Young Adult Romance rein stammen. Also wie sie mit einem großen Bam ineinander rennen. Ausgerechnet auf einer Rilke-Soiree mit Vorträgen, ein sogenanntes Meet Cute. Ich habe es extra nachgeschaut. So nennt man die eigentlich peinlich erste Begegnung zwischen Zweien, die sich dann später verlieben werden. Also so wie es dazu geht, scheint es Ihnen schon einen Heidenspaß gemacht haben, das zu zeichnen.
Ja, total. Also ich wollte wirklich, also das war wirklich mein Ziel. Ich wollte so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist dann im Endeffekt, aber so mein Ziel war es wirklich so ein Bauchkribbeln zu erzeugen. Oder das habe ich auch dann, man formuliert ja so Ziele, wenn man anfängt mit so einem Buch und eins meiner Ziele war, dass man sich in Rilke verliebt oder in die Protagonistin oder halt in beide.
Die verschiedenen Zeitebenen sind sozusagen auch farblich abgegrenzt. Die Gegenwart ist bunt, die Rilke-Zeit, über die Ellen sehr viel liest und recherchiert, ist so in Sepiatönen gehalten. Welche Ebene war beim Gestalten für Sie eigentlich schöner?
Oh, natürlich die bunte. Ich habe mich mit dem biografischen Teil, den ich sehr wichtig fand, weil ich wollte halt jetzt nicht nur Liebeszeug so erzählen und nur modern, sondern irgendwie war es mir natürlich auch wichtig, das Leben von Rilke möglichst einfach und übersichtlich zu beschreiben, so dass man, wenn man das Buch gelesen hat, wenigstens so ein bisschen einen Überblick hat. Mhm. Was er war, wer er war, wo er überall war. Und dafür habe ich halt diese sepiafarbenen Teile benutzt. Und das fand ich sehr anstrengend.
Auf die Lebensgeschichte, da kommen wir gleich. Es sind ganz, ganz viele Gedichtzeilen von Rilke abgedruckt. Manchmal spricht ja Rilke auch direkt mit Ellen in Lyrikzitaten. Ich meine, gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten. Wie haben Sie das denn selber gemacht? Haben Sie sich da so einen Zettelkasten arrangiert mit, das sind, glaube ich, hunderte von Zitaten, ne?
Ja, genau. Also es sind viele, viele Zitate. Am Anfang wollte ich gerne, dass der nur in Zitaten redet, aber das hat nicht geklappt. Und das mit diesen gelben Zetteln, das ist aus der Not heraus entstanden, dass ich jetzt vor der Schwierigkeit stand, wie markiere ich Zitate. Das ist ja jetzt bei so wissenschaftlichen Texten dann häufig kursiv gedruckt oder man muss kleine Nümmerchen ranschreiben, damit man es im Anhang wiederfindet und so. Und ich habe dann irgendwann eigentlich aus Faulheit, weil ich keine Lust hatte, dieses ganze Gedicht nochmal in meine Skizzen abzuschreiben, habe ich einfach die Seite rausgerissen aus so einem kleinen Band, den ich hatte, und habe das in die Skizzen eingeklebt und habe dann gesehen, das sieht ja total schön aus mit diesem gelblichen, mit dieser gelblichen Seite. Ich hatte dann den Vorteil, dass ich nichts doppelt verwenden konnte, weil ich hatte ja die Seite rausgenommen und auch die anderen Schnipsel habe ich wirklich händisch ausgeschnitten.
Ich wollte schon fragen, dass man nichts verwechselt oder genau. So. Das war der Trick, ja?
Ja, ja. Und dann habe ich halt wirklich also das Buch leer geschnipselt. Also nicht leer, da ist noch genug drin. Aber ja, ich konnte nichts doppeln und ich musste halt auch nicht das irgendwie markieren im Buch selber. Der Leser sieht automatisch das, was gelb hinterlegt ist, das, was so wie ausgeschnitten ist, ist Originalsprech oder Original.
Was Ihre Graphic Novel aber auch leistet, selbst wenn man gar nichts weiß von Rilke, kann man dieses Buch wunderbar lesen und genießen. Man erfährt ganz viel über seine Lebensgeschichte, die erzählen Sie immer. Und die wird aber auch kontrastiert mit der Gegenwartsebene, in der die Hauptfigur Ellen das, was sie über Rilke dann erfährt, auch so kommentiert, ne? Und dabei geht's ja durchaus auch kritisch mit ihm ins Gericht, zum Beispiel, als er seine kleine Tochter bei den Großeltern zurücklässt, um nach Paris zu gehen, ne? Wer haut einfach ab, kann man eigentlich sagen, ne? Ich meine, wenn Sie auf die historische Person Rilke schauen, da gibt's ja immer so Momente, wo man sagt, da ist er mir nicht sympathisch. Bei Ihnen auch?
Ja, ach klar, es gibt natürlich Sachen, die er gesagt hat und die er geschrieben hat in diesen unzähligen Briefen, die er auch geschrieben hat und die alle in die Öffentlichkeit gezerrt werden, sage ich jetzt mal so. Klar gibt es da kritische Sachen, aber ich weiß auch nicht,
ich meine, das ist, man hat ihn ja auch immer so ein bisschen immer belächelt. Engel im Jackett hat ihn Else Lasker Schüler mal genannt und darauf angespielt, naja, dass er eigentlich im Leben nie groß Geld verdient hat oder verdienen musste, weil er irgendwie von einer Gräfin und von einer Adligen zur nächsten gewandert ist, die ihn dann immer schön eingekleidet hat und das nächste Schloss als Domizil spendiert hat. Ihre Ellen verfällt, darf man glaube ich sagen, ne, diesem Rilke ja auch. Was glauben Sie denn, was hat diesen Mann, der ja jetzt auch nicht unbedingt Brad Pitt war, so zu diesem Mann gemacht, dass der die Frauen anscheinend ja so hingerissen hat?
Ich glaube halt, dass Sprache an sich sehr sexy sein kann, dass jemand, der sich gut ausdrückt oder der gut schreiben kann, dass der sehr anziehend wirken könnte, dass es bestimmt ist. Ich glaube auch, dass er sieht auf den Fotos ja nicht sehr ansprechend aus. Das muss man schon sagen.
Nee,
er war nicht sehr fotogen. Aber irgendjemand hat mir letztens erzählt, er war ab der Nase, also die Augen müssen wunderschön gewesen sein. Also die Augen müssen eigentlich alles wettgemacht haben, wenn man jetzt nach dem Äußeren trifft. Aber ich nach dem Äußeren geht. Aber ich glaube, ich glaube einfach, er war ein humorvoller, lustiger, sehr charmanter Typ. So stelle ich ihn mir vor.
Und er war eigentlich ständig unterwegs. Ne? Also Sie gliedern auch Ihr Buch in mehrere Kapitel mit entsprechenden drei großen Reisen, die man auch so kennt aus der Literaturgeschichte. Also auf Rilkes Spur nach Worpswede, dann nach Paris, die letzte in der Schweiz, da gab es noch viele andere. Ich meine, die Orte in Ihrem Buch sind so detailgetreu gezeichnet, dass man denkt, da ist sie hingefahren, oder? Die Frau Karanin.
Ja, bin ich auch. Also ich bin an allen drei Orten bin ich selber gewesen. Das war mir auch ganz wichtig, dass ich jetzt nicht alle Orte bereisen kann, war klar. Und irgendwie habe ich gedacht, aber wenn ich jetzt mein Buch gliedere in drei Abschnitte oder in drei Kapitel und drei Orte, dann will ich auf jeden Fall auch diese drei Orte mir in echt angucken. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja. Eine Sache finde ich ganz, ganz herrlich. Und zwar, das ist die Ebene, wenn Ellen, die Erzählerin, in ihrer Liebesgeschichte über sich selbst erzählt. Sie ist jetzt auch nicht mehr so jung und sie schaut kritisch auf ihren Körper. Und ach Gott, lasse ich mich denn da ein? Wir dürfen jetzt nicht ganz spoilern, wie diese Liebesgeschichte verläuft. Das muss man selber angucken. Aber es ist unglaublich witzig. Haben Sie länger dafür gebraucht, so diesen Ton zu finden, oder war der gleich da?
Der war natürlich gleich da. Da muss ich dann eher gucken, dass es nicht zu nah an mir selbst dran ist, sondern dass es immer noch eine fiktionale Person ist, über die ich erzähle. Aber natürlich kenne ich alles, fast alles, was Ellen erlebt oder fühlt, kenne ich natürlich selbst als gleichalte Frau genauso.
Ja. Da wird es bestimmt lustig werden, wenn Sie da mal vorlesen aus diesem Buch oder Leserinnen schreiben.
Die Lesungen sind immer sehr lustig, vor allem wenn halt das Zielpublikum in Anführungsstrichen halt so Frauen im besten Alter anwesend sind. Das ist eigentlich immer sehr witzig. Ja.
Sie haben uns vorab schon erzählt, Frau Karanin, dass Sie kürzlich auf einen Auszug aus dem Rilke-Brief an einen Verleger gestoßen wären, in dem er geschrieben hat, bitte meine Gedichte nie illustrieren lassen. Sind Sie froh, dass Sie erst jetzt, der Comic ist fertig und veröffentlicht, drauf gestoßen sind? Oder wäre Ihnen diese Vorstellung egal und sagen, na, ich zeig's dir schon mal, wie das geht?
Also hätte ich das jetzt so vielleicht im September letzten Jahr gelesen, wäre das Buch da schon erschienen gewesen mit diesem kleinen Zitat, und hätte ich das da gelesen, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen.
Also, nee, wirklich wahr?
Ja, wirklich, weil ich schon sehr gezweifelt habe zwischendurch und auch immer noch, also ich finde, Rilke ist halt so ein Ding so für sich, sich da ranzutrauen. Also ich habe es ja jetzt gemacht und ich bin auch zufrieden mit dem Ergebnis. Aber wenn ich das gelesen hätte, das hätte ich mich dann nicht getraut, ihm da in die Quere zu kommen. Dafür ist er mir dann zu lebendig so in meinem Kopf. Also da bin ich dann zu sehr, dass ich so denke, so, oh nee, gut, wenn du das sagst, nee, dann mache ich das nicht. Ja.
Frau Karanin, schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für dieses Gespräch
am Deutschlandfunk
Kultur. Und mein Freund Rilke, die Graphic Novel von Melanie Karanin, ist jetzt im Carlsen Verlag erschienen mit 192 Seiten für 26 Euro. Und dann gibt es noch einen Rilke-Kalender von Melanie Karanin im Lappan Verlag. Den habe ich mir schon mal als Weihnachtsgeschenk für meine Schwiegermutter zurückgelegt. Die liebt nämlich Rilke auch so innig.
Straßenkritik.
Ich bin der Paul Moser und ich komme eigentlich aus Bamberg, bin hier in Ingolstadt zu Besuch. Das Buch, das ich gerade lese, ist Zugvögel von Charlotte McConaughey, glaube ich, wird so ausgesprochen. Es geht, glaube ich, ganz viel so auch um Traumaaufarbeitung. Man sieht so ein bisschen, wie die Protagonistin einer Seecrew beitritt und so Zugvögeln hinterherzieht, weil das auch so ein bisschen eine Dystopie ist. Und es eigentlich kaum noch Vögel gibt. Und sie möchte halt die letzten Vögel nochmal begleiten auf einem letzten Zuggang und hat dabei so eine Seecrew überzeugt, den Zugvögeln hinterher. Und da werden ganz viele Abenteuer erlebt und alte traumatisierende Sachen dann aufgearbeitet von einzelnen Mitgliedern. Genau, also super interessant, kann ich empfehlen. Ich bin selber auch Psychologe. Ja, deswegen vielleicht auch.
Aus Bayern kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker, und in Ingolstadt haben wir den Bamberger Paul Moser getroffen. Er empfiehlt uns den Roman von Charlotte McConaughey, Zugvögel. Es war ihr Debüt und zugleich der internationale Durchbruch der irisch-schottischen Autorin. Bei S. Fischer gibt es das Taschenbuch auf Deutsch, übersetzt von Tanja Handels, mit 416 Seiten für 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit Literatur aus Finnland heute und gleich einer doppelten Premiere. Denn erstmals überhaupt in einer anderen Sprache und somit auch erstmal nun ins Deutsche ist dieser Roman von Walter Kilpi übersetzt worden. Ein moderner Klassiker. In seinem Todesjahr 1939 kam dieser Roman zur Kirche heraus, der Abschluss einer großen Trilogie. Die ersten beiden Bände, die sind schon auf Deutsch vor einigen Jahren erschienen, aber jetzt erst eben dieser dritte. Im Studio ist unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ich muss gestehen, dass mir der Name Walter Kilpi überhaupt nichts gesagt hat. Ich habe dann nachgeschlagen, 1874 ist er geboren, mit 65 Jahren schon gestorben. Wie gesagt, 1939 oder ich glaube, war es 64, ne? Genau. Genau. Was war das für ein Schriftsteller, Herr Mengeringhaus? In seiner Heimat gelten Walter Kilpis Romane als die bedeutendsten der finnischen Sprache überhaupt.
Ja, das ist ein Schriftsteller, der steht bei den Lesern und auch anderen Autoren weiter hoch im Kurs und das auch 80 Jahre nach seinem Tod. Und vor allen Dingen für diese Trilogie über das Schärenmeer. Das sind diese zigtausend zerklüfteten Inseln an der Südwestküste Finnlands. Das ist die Kindheitslandschaft des Autors. Da ist er aufgewachsen und dann auch in den 1920er Jahren von Helsinki aus hin zurückgezogen, um eine große Bibliothek in Turku aufzubauen. Nebenbei hat er dann 15 Jahre an diesen drei Büchern geschrieben über diese Landschaft, was ich auch sehr sympathisch finde. Er hat sich die Zeit dafür beschafft, indem er andere Leute seine Schichten hat übernehmen lassen und das aus seiner eigenen Kasse gezahlt hat. Ein sehr sympathischer Zug des Autors. Dass wir den bislang nicht kennen, dafür haben wir natürlich eine gute Entschuldigung. Sie haben es gesagt, diese Übersetzungen von Stefan Moster sind Pionierleistungen. 2021 kam schon das fast tausendseitige im Saal von Alastalo, dann noch Erzählungen und nun wird diese Meisterleistung abgerundet mit dem Roman zur Kirche.
Ich meine, dieses Roman-Großprojekt, Sie haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, worum es da geht. Was ist das? Ist das so ein richtiges Epos? Ich meine, allein dieser dritte Band hat jetzt über 500 Seiten. Auch über 500 Seiten.
Also allein vom Umfang her könnte man umgangssprachlich schon sagen, das ist episch. Es ist aber vor allen Dingen episch in der Durchdringung von Raum und Zeit, nämlich dieser nördlichen Schäreninseln in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bevor hier die Industrialisierung wirklich durchgreift. Da haben die Bewohner ein sehr hartes Leben. Die leben von Landwirtschaft und der Seefahrt. Die sind dann in den Wintern über Monate lang isoliert auf ihren Inseln, in ihren Höfen und gleichzeitig gibt es Handelsbeziehungen, die führen bis ins Mittelmeer. Und dieses Spannungsverhältnis von Enge und Weite, das fasst Kilpi jetzt in den Charakteren dieser Menschen, die er porträtiert, in ihren Träumen und Sehnsüchten mit ganz vielen Eifersüchteleien und Zänken. Der beschreibt die Hierarchien dieser Gesellschaft, die sozialen Codes und in vielen Details und ganz kleinen Gesten spiegelt sich bei ihm dann immer das große Ganze. Das zielt auf die Totalität des menschlichen Lebens und das ist, glaube ich, episch, genau.
Und jetzt dieser Abschlussband zur Kirche, geht's da also tatsächlich hinein ins Gotteshaus, ist der Titel so wörtlich zu nehmen?
Es geht um den Weg dorthin, nämlich zu einer Sonntagsmesse an Johanni, am Johannistag, also Ende Juni. Die Flora ist wirklich überbordend, prallster Sommer. Und die gesamte Scherengesellschaft macht sich jetzt auf zum Kirchgang. Denn dieser Kirchgang, der hat eine weitaus größere soziale Funktion als diesen religiösen Rahmen. Da geht's um Sehen und Gesehenwerden. Denn damit man überhaupt zu dieser Kirche kommt, gibt es so eine Art Fährentaxi, das Kirchboot. Das sammelt die Bewohner der einzelnen Inseln auf und bringt sie dann dorthin. Und so versammelt sich in diesem Kirchboot der komplette Querschnitt dieser Gesellschaft. Also Jung und Alt kommen da zusammen, Gutsbesitzer, Knechte, Mägde. Ein bisschen mehr liegt in diesem Roman jetzt der Fokus auf den Frauenfiguren, etwa auf der greisen Hebamme Agatha oder Silja, die versucht, eine Schwangerschaft geheim zu halten. Und nach schlüpft jetzt diese Erzählperspektive in diese 100 Leute, die sich in diesem Boot versammeln und geht Ringelreihe rein. Also ob die jetzt 3 Jahre alt oder 30 sind. Und da bekommen wir ziemlich viel vom Gedankenleben und inneren Leben dieser Menschen mit und auch ziemlich viele unterhaltsame Wort- und Gedankenduelle, die sich liefern.
Und wie ist das literarisch gemacht, gehalten? In welchem Stil, Ton, wie schreibt denn der Walter Kilpi? Klar, Sie lesen die Übersetzung, aber Sie sagten schon, die sei meisterlich.
Ja, was für eine Übersetzung. Also in einem der früheren Nachworte hat Stefan Moster mal angedeutet, dass selbst jemand, der des Finnischen nicht mächtig ist, was wahrscheinlich die meisten Leser sind, wird ahnen können, was das für ein besonderer Übersetzungsauftrag war. Und das sieht man wirklich direkt. Diese Satzkaskaden, diese wortreiche Metaphorik. Kilpi demonstriert wirklich wahnsinnigen Kunstwillen und Witz. Vielleicht mal ein kurzes Beispiel. Da haben wir einen Hofherr, der analysiert seinen Nachbarn und Widersacher, Zitat, der hat ein Kinn so glatt wie die Schnute eines Lämmchenzickleins, aber die Herzinnereien so stoppelstörrisch wie ein Bärenrücken. Also diese Verdichtungen, die finden wir auf jeder Seite zigmal. Manchmal, muss man zugeben, wird das dann ein bisschen weihevoll, vielleicht auch überschwänglich. Da haben wir zum Beispiel einen Jungen, der himmelt seinen Vater an und sagt dann, Vater, Zitat, strahlte Kraft und Stärke aus wie ein zusammengelegtes Taschentuch in blütenweißer Faltung, Sauberkeit und Wäscheduft. Also da wird es dann auch ein bisschen unfreiwillig komisch, aber man merkt direkt, das Besondere ist diese unglaubliche sprachliche Intensität, das Rhythmusgefühl, das Vokabular von Autor und auch Übersetzer, das ist immens shakespearisch eigentlich.
Foldakivi ist ein Klassiker in Finnland. Welchen Rang als Romancier nimmt er denn, Herr Mengeringhaus, so nach europäischem Maßstab ein, in dieser klassischen Moderne ja, also dieser Epoche so ab den 20er Jahren? Ich meine, so wie Sie das erzählen, ist das erstklassige Weltliteratur, wie die man längst mal entdeckt haben sollte, oder?
Auf jeden Fall. Also über Weltliteratur entscheide natürlich ich nicht alleine, aber sie bewegt sich in diesem Fahrtwasser. Und auch das beschreibt Stefan Moster in seinen grandiosen Nachworten übrigens sehr schön. Die Parallelen zu Joyce und Proust, Kilpi als Leser von Thomas Mann. Ein kleiner Makel ist für mich, dass es mitunter ein bisschen betulich zugeht. Also die Schattenseiten dieser Gesellschaft, die werden nur angedeutet und kommen nicht wirklich zur Sprache. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist dieser schmale Grat, den er meistert, keine Heimatdichtung hier zu liefern, sondern mit so einer ganz eigenen subtilen Ironie diese Nostalgie aufzubrechen und gleichzeitig doch ein Denkmal zu errichten. Also man muss sich da so ein bisschen einpegeln drauf, das muss man zu sich nehmen wahrscheinlich wie so ein dosiertes Dessert, dieser leckere finnische Blaubeerkuchen mit Sahne.
Dankeschön. Maximilian Mengeringhaus über den dritten Band der Romantrilogie von Volta Kilpi, V geschrieben übrigens der Vorname Volta. Zur Kirche, jetzt auf Deutsch im Mare Verlag erschienen, aus dem Finnischen übersetzt und herausgegeben, wie gehört, von Stefan Moster. 528 Seiten, kosten 54 Euro. Mehr dazu wie immer online, ganz schnell hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Überfall der Hamas auf Israel, müssen israelische Kulturschaffende oder Wissenschaftler immer wieder diese Erfahrung machen. Sie werden aus- oder nicht mehr eingeladen, einfach weil sie Israelis sind oder man ihnen eine pro-palästinensische Haltung unterstellt. Es gibt Boykotts, Proteste gegen Veranstaltungen. Und wir haben uns gefragt, inwieweit diese Entwicklung auch in der Literatur zu spüren ist. Unsere Lesart-Kollegin Stefanie von Oppen hat recherchiert, ist jetzt im Studio. Hallo Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Ja, wie sieht's aus mit Büchern aus Israel in den letzten beiden Jahren hier bei uns?
Ja, ich würde erstmal erwähnen, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen oder so einen Artikel in der SZ gefunden, der eben genau diese These aufstellte. Und irgendwie gab es da so ein paar Stellen in diesem Artikel, die mich so ein bisschen so irritiert haben oder wo ich mir Fragen gestellt habe und überlegt habe, okay, vielleicht sollte ich da auch nochmal eine eigenständige Recherche machen. Unter anderem wurde da nämlich erzählt, dass es am Stand des Hebrew Institute of Literature, der auf der Buchmesse war, total leer gewesen sei. Und da muss ich sagen, ich habe diesen Stand verzweifelt gesucht und ihn einfach nicht gefunden. Weil er nämlich nicht annonciert war. An diesen Hallen stehen ja immer diese Länder drauf, also in den großen Länderhallen, und der war da einfach nicht angezeigt. Und dann wurde mir auch von der Leiterin dieses Instituts erzählt, ja, wir hatten aus Sicherheitsgründen das eben nicht so großartig publik gemacht, und das war wahrscheinlich eher
deswegen
der Hintergrund,
leer, ne?
Dass es da irgendwie eher leer blieb. Und außerdem war es auch echt eine Neuigkeit, dass nach 15 Jahren zum ersten Mal überhaupt dieser Stand wieder auf der Buchmesse war. Aus Kostengründen hatten sie sich das nicht geleistet. Also das möchte ich nochmal vorausschicken. Also das war so ein Punkt in der Recherche, die mich so ein bisschen irritiert hatte. Aber grundsätzlich stimmt es tatsächlich, dass vor allem sehr viel weniger Romane übersetzt worden sind in den letzten beiden Jahren. Was es aber eben sehr viel gibt, und das wurde da tatsächlich auch erwähnt, es sind sehr viele Sachbücher rausgekommen, die aber wirklich sehr viel sich um eben diesen 7. Oktober drehen. Also schon im vergangenen Jahrestag gab es relativ viele, unter anderem eben von dem sehr bekannten Autoren Amor Tibon oder auch Ron Leschem, der normalerweise Romane schreibt, hatte so eine Art Tagebuch geschrieben und dann auch in diesem Jahr wieder relativ viele Bücher aus dem Sachbuchbereich.
Man könnte aber auch vielleicht auch daran legen, Stefanie, dass so die großen berühmten Autoren und Autorinnen wie David Grossmann oder Seruja Schalev keine neuen Bücher geschrieben haben. Wir hatten im Sommer Ayelet Gundagoschen zu Gast mit einem neuen Roman. Die ist immer abonniert als Bestsellerautorin auch bei uns.
Ganz genau, also das spielt sicher eine Rolle. Also Seruja Schalev, von der weiß ich, dass die eben in den letzten beiden Jahren eher so Essays und Artikel geschrieben hat. Und auch David Grossmann ist ja auch eher still geblieben. Aber gut, es gibt ja noch viele andere. Und du sagtest ja gerade Ayelet Gundagoschen mit Ungebetene Gäste. Das erschien jetzt so im Sommer und wir hatten sie ja bei uns. Und die ist auch wirklich wieder total durch die Decke gegangen. Also Spiegel-Bestsellerliste und so weiter. Aber natürlich stellt man sich die Frage, werden denn eigentlich auch mal neue und junge Stimmen aus Israel entdeckt? Und das hörte ich dann eben auch vom Hebrew Institute of Literature und auch von den Übersetzern, mit denen ich zum Teil gesprochen habe, Anne Birkenhauer oder auch Lucy Engelbrecht, eine jüngere Übersetzerin, denen fällt auf, dass es irgendwie nicht so dass nicht nur so eine große Offenheit gibt für Themen, vor allem die auch so jenseits von diesen ganzen Konfliktthemen sich bewegen. Interessant fand ich auch, es gibt einen neuen Verlag in Berlin, den Alt-Neuland Verlag, das ist so benannt nach einem alten Buch von Theodor Herzl, der jetzt eben wirklich auch bewusst hebräische Literatur sucht und die übersetzt, aber eben in Deutschland angesiedelt ist, zum ersten Mal ein hebräischsprachiger Verlag in Deutschland. Und die haben zum Beispiel ein Buch gemacht, Wir waren die Zukunft von Yael Nehmann, der ist schon von 2011 gewesen und das war schon so ein erzählendes Sachbuch und da hatte mir die Lucy Engelbrecht erzählt, das findet man dann halt unter Nahostkonflikt in der Buchhandlung, ne? Neben einem Buch über die Hisbollah oder so. Mhm. Also das ist halt gerade so ein bisschen die Neigung in der deutschen Verlags- und auch Buchhandelslandschaft.
Aber sind Sie vielleicht auch nicht, die Verlage, generell nicht so experimentierfreudig, gerade auch aus wirtschaftlichen Gründen? Wir hören ja ständig die Klage.
Ja, also das kommt auf jeden Fall hinzu, dass sie eben nicht so experimentierfreudig sind. Also klar, wie gesagt, die großen Autoren, die würden sie, glaube ich, mit Kusshand weiter veröffentlichen, aber sie sind ein bisschen vorsichtig, was eben die neu zu entdeckenden Autoren, die eben auch mal andere Themen haben, angeht. Interessant fand ich eben, dass eben besagte Lucy Engelbrecht, die Übersetzerin, die hat zum Beispiel einen tatsächlich doch großen Namen, nämlich Orly Castle-Bloom angeboten einem Verlag in Deutschland, eben nach dem 7. Oktober. Und da kam die Antwort, ja, wir haben gerade andere Themen aus Israel, die uns interessieren, weil dieses Buch sich halt, das ist auch schon vor dem 7. Oktober erschienen, sich mit ganz anderen Themen auseinandersetzt. Also das ist schon so ein Hinweis darauf, dass es da schon die Tendenz, die wir da ahnen, nicht ganz falsch ist. Und dann gab es auch, es gibt eine Agentin, also überhaupt die wichtigste in Israel, Deborah Harris, die sagt das tatsächlich auch. Also das ist wirklich gerade sehr, sehr schwer, gerade Romane an den Mann und an die Frau zu bringen.
Mein Hebräisch gehört natürlich auch zu den kleinen Sprachen und es gibt relativ wenig Übersetzerinnen. Die großartige Miriam Pressler ist verstorben, Ruth Achlammer und Anne Birkenhauer, die du genannt hast, Stefanie, die sind jetzt auch nicht mehr die jüngsten. Gibt es eigentlich da Nachwuchs?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch ein Problem. Es gibt immer weniger Interesse an dem Hebräischen. Also es gibt, glaube ich, sage und schreibe 10 Übersetzer im Moment, Übersetzerinnen. Und das führt natürlich dazu, dass dass die schon auch relativ gut ausgelastet sind. Aber das ist eben generell auch ein Hinweis darauf, dass vielleicht auch das Interesse an Israel und so weiter so ein bisschen geringer wird. Interessant fand ich, dass es tatsächlich eine Übersetzerwerkstatt demnächst in Israel auch geben wird im Februar. Die musste jetzt einmal ausfallen wegen des Krieges. Und da werden eben sozusagen so Tandems gebildet zwischen jungen und älteren Übersetzern. Also insofern auch das ist im Blick und ist aber tatsächlich eine Herausforderung, da genügend Leute zu finden. Interessant fand ich übrigens den Roman, den ich heute Morgen in Studio 9 besprochen habe, der wurde aus dem Englischen übersetzt. Wurde erst auf Hebräisch, Englisch und dann aus dem Englischen, damit er schnell erscheinen konnte. Also das Englische ist natürlich, das geht natürlich leichter. Und ich wollte noch ganz kurz erwähnen.
Sag uns den Titel.
Elie Sharavi, einer, der eben lange Zeit als Geisel da war, 491 Tage in den Tunneln der Hamas, heißt dieses Buch. Also sehr eindrucksvoll.
Und wie ist es eigentlich umgekehrt? Also wie steht es um Übersetzungen aus dem Deutschen ins Hebräische? Ich meine, international gab es ja Autoren wie Sally Rooney, die verboten hat, dass ihre Bücher in einem israelischen Roman im israelischen Verlag erscheinen. Ja.
Ja, also das ist wirklich ein Problem. Also es gab ja auch einen großen Boykottaufruf, der mich auch total irritiert hat, unter anderem von Margaret Atwood oder auch von Annie Arnault, also von wirklich großen Namen, die eben da einen zum Boykott aufgerufen haben. Und das finde ich wirklich hochproblematisch, weil eigentlich sollten ja gerade auch solche Bücher nach Israel kommen, um auch diese Gesellschaft aufzumischen, also vielleicht auch mit der Literatur. Und außerdem ist es wirklich verrückt, wenn man einfach den Dialog irgendwie absagt und dann auch so dieses Generalisieren. Also es gibt ja nur wirklich reichlich Israelis, die, weiß ich, so aktiv auf die Straße gegangen sind und wirklich wirklich über jeden Verdacht erhaben sind, dass sie irgendwie solidarisch sind mit diesem Netanyahu-System. Und da habe ich aber eben auch aus verschiedenen Quellen gehört, dass wirklich manche englische Autoren vor allem abgelehnt haben, dass ihre Romane ins Hebräische übersetzt werden. Und also da hoffe ich einfach, dass sich jetzt auch wieder so ein bisschen auflöst, nachdem dieser Krieg vorerst zu Ende ist.
Danke dir. Stefanie von Oppen über israelische Literatur in Deutschland nach dem 7. Oktober 2023. Und nun hören wir noch wortwörtlich in einen Debütroman hineingeschrieben von Anton Weil, dem Schauspieler, Musiker und Sprecher. Super einsam heißt das Buch, das es jetzt auch akustisch gibt. In voller Länge in einer inszenierten Lesung vom Autor selbst mit Musik und Soundcollagen. Eine wilde Irrfahrt durch die Psyche einer ganzen Generation wird uns laut Klappentext versprochen. Unser Autor Georg Gruber, der hat ganz zugehört.
Zeit für einen Reality-Check. Es ist September. Und mir geht's nicht mal mehr okay. Die Einsamkeit kriecht von den kalten Dielen hoch durch meine Füße Richtung Brustkorb und schließlich bis zum Hals. Die Kälte durchdringt mich und keine der Heizungen schenkt mir Hoffnung. Ich habe sie auf 5 gedreht, aber da kommt nichts, nicht mal ein Geräusch.
Vito, der Ich-Erzähler, ist Ende 20 und am Ende, beruflich wie privat. Als Schauspieler bekommt er nur kleine Sprecherrollen. Seine Freundin hat ihn verlassen, ihr trauert er genauso hinterher wie seiner Mutter, die starb, als er kaum älter als 15 Jahre alt war. Vito taumelt durch Berlin und durchs Leben auf der Suche nach einem Ziel und den Gründen für seine Einsamkeit. Und auf der Suche nach Wärme und Nähe. Anton Weil, der seinen Debütroman selbst eingesprochen hat, zieht uns tief hinein in Vitos fragile Innenwelt.
Meine Hand benutzt du gern als Hut. Sonnenhut, Papa, sagst du dann. Dein Lachen macht mein Herz randvoll.
Super einsam ist wirklich eine wilde Irrfahrt durch Vitos Psyche. Traum und Realität fließen ineinander.
Weißt du, dass die Großeltern alle 2 Wochen ihre Meinung ändern, wem von uns du ähnlicher siehst? Zurzeit stehen die Chancen gut, dass du die Ohren und die Augen von mir hast. Wenn du mich anschaust, sehe ich in deinem Blick auch meine Mama. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, dass du nicht da bist. Ich wäre so gern dein Papa gewesen. Aber wir haben es nicht geschafft.
Tief traurige Passagen wechseln sich ab mit Momenten, in denen Vito manisch, fast wahnsinnig klingt und förmlich durchdreht.
Richte deinen Hass gegen die da noch weiter oben. Die Schweine, die sich die Taschen voll machen und selber überhaupt nicht Bahn fahren, weil die sonst zu jedem Meeting, zu jeder Bunga-Bunga-Gehaltserhöhungs- und Gewinnerwirtschaftungsparty, zu jedem Privatjet viel zu spät kommen würden. Die müssen wir kaputt schreien und hier unsere Kräfte bündeln. Also haltet doch einfach die Fresse und spart eure Kraft für den richtigen Klassenkampf.
Rund 6 Stunden dauert diese fesselnde Lesung. Musiken, Sounds, Geräusche und Atmos verleihen ihr oft einen hörspielartigen Charakter. In Berlin streift Vito durch die Nacht, offen für Begegnungen jeder Art.
Auf dem Weg zurück zur Bar drehe ich mich nicht um. Ich weiß, dass er guckt. Die stickige Luft ist voller Flirts. Erst jetzt schaue ich kurz nochmal rüber und sehe, wie er mich anlächelt. Ich lächle zurück. Schöne Zähne hat er. Komm her und küss mich.
Vitos großes Ziel, er will an die französische Atlantikküste fahren. Dort glaubt er, sein Glück wiederfinden zu können. Denn dort war die Welt einst noch in Ordnung, bei einem Urlaub in seiner Kindheit, als seine Mutter noch lebte und die Ehe der Eltern noch intakt war. Und so geht es in diesem Hörbuch um sehr viel, eigentlich um alles. Um Liebe, um Männlichkeit und Verletzlichkeit, um das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, um den Schmerz durch den Tod der Mutter, den Versuch im Leben klarzukommen mit all den Hypotheken aus der Vergangenheit. Vito ist dabei nicht nur super einsam, sondern auch super traurig, desillusioniert, erfolglos und selbstzerstörerisch. Und dabei auch super egozentrisch. Ob er damit für das Lebensgefühl der Generation Z stehen kann, ist fraglich. Was aber nichts an der Intensität und Dringlichkeit des Romans ändert, der durch diese emotionale Lesung noch mehr an Kraft gewinnt.
Super einsam. Der erste Roman von Anton Weil, jetzt auch als Hörbuch herausgebracht von der Lauscher Lounge mit fast 6 Stunden Spielzeit.